Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Fever Pitch Podcast am Donnerstag und jetzt wächst wieder zusammen, was zusammengehört. Malte Asmus und Pit Gottschalk in einem Podcast. Letzte Woche fiel das ja krankheitsbedingt leider aus. Da musstest du ohne mich, Pit. Wie ist es dir denn ergangen? Hallo.
Ich bin erstmal so dankbar, dass du wieder da bist. Ich bin so dankbar, weil als ich mit Alex Steudel den Podcast vorige Woche alleine aufgenommen habe, es ging ja immerhin um eine EM-Analyse oder eine Analyse des Kaders, war ich ja für die Technik verantwortlich, was du ja sonst immer gerne machst. Und ich hatte einen fulminanten Start in den Podcast, bis ich dann nach 5 Minuten merkte, dass ich vergessen habe, den Aufnahmeknopf zu drücken. Natürlich auf der anderen Seite der Leitung völlig durchgedreht ist. Dann durften wir nochmal neu anfangen. Du siehst, Malte, technisch bist du mir weit überlegen. Ob es auch spielerisch so ist, das werden wir ja Woche für Woche immer noch feststellen müssen.
Das probieren wir natürlich aus und wir haben einen Mann zu Gast, der uns vor allen Dingen in Sachen Bayern München wahrscheinlich wissensmäßig um Längen überlegen ist. Steffen Niemeyer, FC Bloggin. Hallo Steffen.
Servus Malte, servus Pit. Schön, dass ihr mich wieder dabei haben wollt.
Ja, das große Duell Bayern München, Borussia Dortmund wirft die Schatten voraus. Aber ich glaube, wir gucken noch mal kurz zurück, Pit, auf das Länderspiel. Du warst ja vor Ort in Frankfurt und hast das Spiel im Stadion gesehen.
Ja, natürlich habe ich das gesehen. Ich war ja sehr neugierig auf diese deutsche Mannschaft. Nach diesem tollen Sieg in Lyon gegen Frankreich dachte ich, naja, schauen wir mal, ob das auch Bestand hat oder ob das eine Eintagsfliege war. Es war etwas nüchterner. Ich habe dann zu meiner Kollegin Sonja Paar gesagt, die spielen jetzt ein bisschen erwachsener. Sie machen nicht die dümmsten Fehler wie vorher gegen Österreich oder gegen die Türkei, sondern versuchen das Ganze auch mal spielerisch zu lösen. Nicht immer hohe Flanke rein und gucken 1-1 Situationen den Kopfball zu gewinnen und auf das Tor zu gehen, sondern die standen wirklich sehr, sehr klug gegen die Niederlande und Niederlande natürlich mit dem frühen Führungstor zunächst psychologisch im Vorteil. Aber da zeigt sich dann auch eine Mentalität einer Mannschaft, wenn du dann zurückschlägst. Und so ein Fernschuss von Maximilian Mittelstädt ist ja auch Ausdruck seines Selbstbewusstseins. Und auch in der Pressekonferenz anschließend, nachdem das 2-1 feststand durch Niklas Füllkrug, Bundestrainer Nagelsmann sehr aufgeräumt, sehr zuversichtlich, hat von einer guten Stimmung gesprochen, anders als noch im November, als die zwei Niederlagen, diese peinlichen Niederlagen gegen Österreich und Türkei passiert sind. Also insofern, es ist alles auf eine gute EM vorbereitet. Ob es dann nachher auch wirklich reicht, um wirklich ins Halbfinale zu kommen. Das wird man sehen. Wahrscheinlich hängt ja auch der Vertrag von Nagelsmann davon ab, ob man ein paar Spiele mehr besteht als bei den letzten WM-Turnieren.
Steffen, wie viel Euphorie hast du denn jetzt nach diesen 2 Länderspielen?
Ja, also es macht wieder Spaß zuzugucken und es war ein richtig gutes Gefühl. Es war ein schöner Fußball, es waren schöne Ergebnisse und eben die Spieler waren super engagiert und was ja bei der Nationalmannschaft gar nicht selbstverständlich ist, dass sie nach ein paar Tagen beisammen nicht nur gute Laune haben, sondern auch richtig gut auf dem Feld zusammenspielen. Das ist ja ganz selten. Die brauchen ja immer normalerweise ein paar Spiele, um so richtig zueinander zu finden. Und das hat hier schon in der Vorbereitung geklappt. Und es war wirklich richtig schön anzuschauen. Und ich habe am Ende des zweiten Spiels gesagt, mich würde es auch nicht mehr stören, wenn jetzt die Holländer noch ein Tor schießen oder auch bei den Franzosen, weil einfach das Spiel an und für sich so gut war, dass das eine Freude ist und durchaus auch einen gewissen Optimismus weckt, wenn sie das, wenn Nagelsmann das schafft, das vom Kader her, vom Spirit her in die Sommer reinzubringen, dann wird das eine richtig schöne, kann es wirklich eine richtig schöne EM werden.
Also ich war mir ja bewusst, dass Toni Kroos eine neue Qualität reinbringt, wenn er im Mittelfeld die Fäden zieht und nicht Joshua Kimmich. Was mich wirklich überrascht hat, und da würde mich auch eure Meinung interessieren, was mich wirklich überrascht hat, ist, wie groß der Unterschied ist, ob Toni Kroos oder eben Joshua Kimmich spielt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Qualitätsunterschied so offensichtlich ist. Aber er hat das Tempo angezogen, der Toni Kroos, er hat das Tempo verlangsamt, er ist selbst in die Defensivarbeit gegangen. Wie viel Niveau er da reingebracht hat, dass er im Mittelfeld war, fand ich wirklich sehr, sehr erstaunlich. Und mir ist erst da bewusst geworden, wie sehr das deutsche Spiel ihn vermisst hat seit seinem Abschied vor gut fast 3 Jahren. War dir auch überrascht, wie deutlich er da seinen Stempel sofort aufdrücken kann?
Also ich auf jeden Fall. Ich habe zwar damit gerechnet, dass er natürlich schon die Form, die er bei Real Madrid hat, schon mitnimmt und dann auch entsprechend auftritt. Und man sieht das ja bei Toni Kroos, diese breite Brust, die er einfach hat, wie er überhaupt dem Ball entgegengeht und wie selbstverständlich er den annimmt und dann weiterverarbeitet. Aber ich hatte gedacht, dass es vielleicht an den Nebenleuten so ein bisschen hapern würde. Aber da ist mit Robert Andrich ja jemand gewesen, der doch schon in diese Kategorie, vielleicht nicht ganz Real Madrid reingehört, aber doch auf jeden Fall genau die Sachen kompensiert hat, die Kroos dann vielleicht eher weniger auszeichnen. Diese Dynamik und eben auch dieses etwas härtere in den Zweikämpfen, obwohl man das ja bei Kroos auch schon gesehen hat.
Ja, also war sehr überzeugend, was Kroos gezeigt hat. Und es ist jetzt, glaube ich, breit anerkannt, wie gut und wertvoll er ist. Und aus Bayern-Sicht kann ich noch kurz ergänzen, Uli Hoeneß hat eben nicht immer recht, wenn der Spieler beurteilt.
Aber ich finde das interessant, Malte, dass du Robert Andrich erwähnst. Seine Rolle, er ist ja jetzt nicht schon, und jetzt gehe ich in die Analogie zu Star Wars, er ist noch nicht der Jedi-Ritter, der die Akzente setzt, ja. Aber jeder Jedi-Ritter braucht seinen Padawan. Und Toni Kroos hat in Andrich wahrscheinlich seinen Padawan gefunden, der ihn unterstützt, hilft und manchmal dann das Laserschwert reicht, ja. Und in der Konstellation brauchst du das wahrscheinlich auch für das Mittelfeld, dass du immer einen Adjutanten an deiner Seite hast. Und wenn Andrich diese Rolle annimmt und eben nicht anfängt, plötzlich durchzudrehen, dann ist das vielleicht eine gute Kombination. Und Julian Nagelsmann hat in der Pressekonferenz, das fand ich sehr interessant, auch erklärt, wie er nach dem ersten Spiel, das ja gut war, das 2:0 gegen Frankreich, natürlich gegen den Vize-Weltmeister, wie er die Spieler beobachtet hat, wie sie auf diesen Erfolg reagieren, vor allem beim Debütanten Maximilian Mittelstädt, ob er, sag mal, vorher ganz demütig war, vor dem Debüt, gute Leistung abgerufen und nach dem ersten Spiel dann plötzlich ein bisschen angeberisch wirken könnte. Und genau das Gegenteil war der Fall. Weiterhin sehr demütig, sehr dankbar, gute Laune. Und so hat er dann auch gespielt. Und da war dem Julian Nagelsmann die Reaktion viel wichtiger zu diesem zweiten Spiel. Wie geht er rein? Und als ihm der Fehler passierte vor dem Tor der Holländer, wie er darauf reagiert hat und weiterhin seinen Stiefel runtergespielt hat bis hin, und dass er sich selbst belohnte mit diesem Fernschuss zum 1:1. Genau solche Charaktere brauchst du. Also die sich unterordnen in der Hierarchie, wissen, wo ihr Platz ist und damit auch ausgefüllt sind und immer positiv sind, auch wenn es Rückschläge gibt. Das ist das, was Julian Nagelsmann von dieser Truppe erwartet. Und das habe ich jetzt auch verstanden mit dem Kader. Das Momentum ausnutzen, den Charakter ausnutzen, positiv bleiben, so wie Niklas Füllkrug, der immer gute Laune verbreitet. Dabei hat er einen unglaublichen Torrekord jetzt schon aufgestellt. Das ist jetzt auf dem Niveau von Miro Klose in seinen ersten 15 Länderspielen fast, also von der Quote her, wie er trifft. Aber wenn also zur Klasse auch Charakter kommt, dann kann aus diesem Kader etwas werden. Heißt aber natürlich auch, er sagt das auch, der Julian Nagelsmann, es haben jetzt andere Spieler, die jetzt nicht dazu gehört haben, es sehr, sehr schwer noch da reinzukommen. Da müssen schon Verletzungen sein oder jemand sein Momentum verlieren, dass da jemand einstößt. Er kann sich nicht vorstellen, dass da 5 Leute nochmal ausgetauscht werden aus diesem Kader. Das heißt, der EM-Kader steht im Großen und Ganzen, so wie wir das ja auch vorher schon vermutet haben.
Also Steffen, für die Bayern heißt es dann auch Gnabry und dann auch Goretzka werden wahrscheinlich keine Chance mehr haben. Wirkt sich das auf die Leistung von den beiden jetzt in der Liga aus, zum Positiven oder zum Negativen?
Also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass sie keine Chance mehr haben. Also 2 weitere Bayern-Spieler waren ja nicht dabei. Neuer und Sané, Verletzungs- bzw. Rotsperren bedingt. Vielleicht sind das die 1 bis 2, die Eberl meinte, die Nagelsmann meinte. Vielleicht aber meint er über diese beiden hinaus 1, 2 Spieler, die noch eine Chance haben könnten.
So hat er es gemeint. Also er hat nicht Sané und Neuer in Frage gestellt. Ne?
Ja, ne? So. Klar, das denke ich auch. Und insofern ist das noch nicht abgeschlossen, aber er hat mit Sicherheit sehr, sehr wertvolle und gute Einsichten bekommen. Und da kann man sagen, zu 90%. Aber wenn er tatsächlich von Momentum spricht, da sind ja noch ein paar Wochen hin, was die Kontinuität der Leistung und Leistungsstärke der einzelnen Spieler, die jetzt neu sind, angeht, das muss man erst sehen. Aber klar, die haben sich jetzt wirklich bewiesen und gezeigt, dass sie wollen und können und dass sie auch sehr gut zusammen zu funktionieren. Das ist, glaube ich, ich muss auch sagen, Chapeau Nagelsmann, hätte ich ihm so nicht zugetraut. Ich war sehr skeptisch, als ich die Nominierung gesehen habe, war das sehr, ja, heute so, morgen so, wenn in 3 Wochen die Form anders ist, musst du wieder alles komplett neu umbauen, wann ist diese Zeit der Experimente vorbei. Wenn ein Experiment so gelingt, dann kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dass es wirklich macht vielleicht auch Nagelsmann selbst Appetit auf mehr als nur ein paar Wochen bis zum Sommer Nationaltrainer bleiben zu können oder wollen.
Wir müssen natürlich noch eine Frage jetzt klären, abschließend zur Nationalmannschaft. Toni Kroos, Sie wollen wir ihn nennen? Steilpass Toni oder Obi-Wan Kenobi?
Steilpass Toni wäre natürlich mal die komplette Abkehr von dem, was bisher passiert ist oder wie er bisher genannt wurde. Aber Obi-Wan Kenobi hat natürlich auch was.
Ne, mit Andrich als seinem Padawan. Ne? So haben wir es doch jetzt geklärt.
Oder vielleicht als Meister Yoda, weil er schwebt ja tatsächlich über allem.
Das ist doch der kleine Grüne.
Das ist der kleine Grüne, aber das ist der Routinier sozusagen.
Ja, ich hatte auf X gescherzt, dass man ja das neue künftige Torjubellied statt Major Tom Major Tony nennen könnte.
Also wirklich die Torjubel plötzlich. Also ich glaube, dann flippen alle Fans aus.
Bitte, wann warst du so zuletzt so euphorisch, als es um Fußball ging?
Wahrscheinlich seitdem ich plötzlich widerlegt wurde. Ich hätte nicht gedacht, dass man, also theoretisch 6 Punkte aus diesen 2 Spielen holt. Jetzt haben wir die geholt. Also diese Mannschaft macht Spaß, sie hat Gerüst, sie hat ein Gesicht. Nagelsmann scheint die Winterpause wirklich gut genutzt zu haben und ein bisschen lasse ich mich doch da anstecken. Ja, Sportjournalisten sollten zurückhaltend sein und mehr beobachten, aber bitteschön, irgendwo sind wir im Herzen ja auch Fußballfans, da darf man sich auch ein bisschen anstecken lassen.
Ja, wegen mir dürfen auch deutsche Journalisten gerne mal ausrasten, wenn ihre Nationalmannschaft ein Tor schießt. Sonst wird das immer
nur... Überlassen wir den Kommentatoren vom Fernsehen, ne? So.
Ja, ja. Sonst jetzt wird das immer nur bejubelt, wenn Südamerikaner oder Italiener das machen. Von mir aus dürfen das auch Deutsche.
Ich habe zum ersten Mal gesungen. Ich habe zu viel Micky Beisenherz gehört bei Apokalypse und Filterkaffee. Wahrscheinlich wandle ich auf seine Spuren. Es macht so viel Spaß, wenn er dann plötzlich zu einem Gesang an. Er kann genauso wenig singen wie ich, aber es macht ihm Spaß. Deswegen muss man sich davon auch mal ein bisschen verleiten lassen.
Dann musst du dir aber noch ein paar Parodien drauf schaffen, dass du vielleicht wie er Olaf Scholz parodiert, nein, jetzt vielleicht Julian Nagelsmann parodierst oder so.
Das kann ich so gut wie er kann ich das gar nicht. Also da bleibe ich doch lieber. Pit Gottschalk ist ja schlimm genug. Ne?
Können wir bis zur Europameisterschaft vielleicht ja noch ein bisschen üben. Vielleicht kommt da ja noch was. Gucken wir mal.
Ich bleib das Original und nicht eine Kopie von jemand anderem. Ist doch klar.
So soll es auch sein.
Das Thema des Tages.
Jetzt habt ihr eben gesagt, die Mannschaft hat ein Gesicht. Ein Gesicht, Steffen, was komplett ohne Dortmunder auskommt als Bayern-Fan. Hast du da Schadenfreude?
Nein, also ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, dass es immerhin eine Dortmunder Schulter uns noch den Sieg gebracht hat. Insofern, ganz ohne Dortmund ging es dann doch nicht, aber die werden wir auch so verkloppen am Wochenende.
Du wirst hier verkloppen, so verkloppen. Was macht dich so zuversichtlich, dass die Dortmunder verkloppt werden?
Nein, also das war tatsächlich ein Scherz. Bayern ist
nein, und bleibt jetzt nicht zurückrudern, nicht zurückrudern, Steffen.
Ist und bleibt eine Wundertüte und mein Oberthema ist tatsächlich, es liegt kein Segen über dieser Saison des FC Bayern. Nichtsdestotrotz können wir jetzt wirklich das Beste daraus machen und die Stabilität, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, diesen Aufwärtstrend, dass das Schlingern mal hoch, mal schrecklich, mal hoch, mal schrecklich, das hat so ein Ende gefunden und offenbar hat es da intern so ein echtes Zusammenraufen gegeben und es gibt, wir machen das Beste daraus und wollen in der Liga so weit dranbleiben, Fernglas hin oder her, und wollen die Leverkusener noch nicht in Sicherheit wiegen. Und schauen wir mal, wenn wir da ins Halbfinale einziehen sollten, kann es dann auch noch immerhin eine halbwegs ordentliche Saison werden.
In den letzten Jahren haben sich die Dortmunder ja einige Packungen geholt, wenn sie in der Allianz Arena gespielt haben. Jetzt kommt aber eine Wissensfrage an euch, ja? Eine Wissensfrage. Was war der höchste Bayern-Sieg gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga-Geschichte? Boah, das muss jeder Fan wissen. Jeder. Erst recht Bayern-Fans.
Ja, ich bin ja nur Sympathisant, von daher.
Na, Steffen, komm.
11-0 oder 12-1?
Udo ja, Mures gelesen, dabei gewesen, sage ich nur. 1971, November 1971, 11-1 an der Grünwalder Straße, noch im alten Stadion. Das Olympiastadion befand sich noch im Bau vor den Olympischen Spielen, deswegen konnte man da nicht spielen. Also an der Grünwalder Straße, das letzte Heimspiel gegen Borussia Dortmund, 11-1. Und kann man jetzt gerade auf www.fieverpitch.de lesen, die Geschichte, wie es dazu kommen konnte und welche Konsequenzen daraus folgten. Wahnsinn. So, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, so ganz präsent hatte ich das 11-1 auch nicht, aber Udo Mures hat mir den Text geschickt und dann dachte ich, oh Gott, und ich dachte schon, diese 5-0, und die es da zuletzt gab und so, das wäre schon eine Demütigung gewesen, aber 11-1, Dortmund ist folgerichtig auch abgestiegen und Bayern München mit dem Torrekord dann auch zu größten Triumphen aufgestiegen. Also ihr seht, manchmal liegt die Wahrheit auf dem Platz, aber ein paar Jahre zurück.
Ein paar viele, das war ja sogar noch vor meiner Geburt.
Ja, es lag auch noch Schnee.
Ja, auch das noch.
Im November, ja, ne, es war saukalt und Sepp Maier musste sich eine lange Trainingshose anziehen, weil er sonst erfroren wäre, weil er nichts zu tun hatte. Das Gegentor ist nur resultiert aus einem Fehlpass der Bayernabwehr und nicht, weil irgendwie die plötzlich angefangen haben zu stürmen, die Dortmunder.
Haben die damals schon Probleme in der Rückwärtsbewegung gehabt?
Naja, man muss ehrenhalber sagen, die hatten einen großen Aderlass, die Dortmunder damals, weil sie ihre Kasse ein bisschen auffrischen mussten. Sie hatten dann ein positives Ergebnis in der Kasse, aber sportlich Negativität in der Kaderplanung. Damals hat man ja nicht so viel ein- und ausgewechselt, aber die Mannschaft taugte halt nichts. Und deswegen ist Borussia Dortmund damals, obwohl sie gerade ein neues Stadion bekommen hatten, das Westfalenstadion, 4 Jahre in der zweiten Liga verschwunden. Hm.
Damals war das Duell noch kein deutscher Klassiko. Ich habe es an dieser Stelle schon so oft gesagt, ich mag diesen Begriff nicht. Aber Steffen, Zweiter gegen Vierter, ist das noch der Glanz? Ist das noch ein besonderes Spiel für dich als Bayern-Fan?
Es ist aufgrund der letzten Jahre noch ein besonderes Spiel, aber so nicht ganz so das Prestige-Ding. Aber noch Prestige-Ding genug, um denen es nochmal zeigen zu wollen. Also doch, es ist einfach wichtig. Wir müssen an Leverkusen dranbleiben. Ich habe auch nichts dagegen, wenn der BVB Fünfter wird oder Sechster. Also da fehlt mir auch so ein bisschen die Botschaft beim BVB, was sie eigentlich wollen und wie sie Fußball spielen wollen. Das ist ja auch intern, glaube ich, sehr, oder auch bei der Fanbase super umstritten, wie Terzic spielen lässt. Und aus der PK habe ich vorhin von ihm nur einen Schnipsel mitgenommen. Sie wollen mutig sein, sie wollen fleißig sein, effizient sein. Und wenn sie dann auch Glück haben, dann können sie es mit nach Hause nehmen. Also das sagt ja fast jeder Trainer, das war echt mager. Und da habe ich nichts rausgehört, was dann irgendeiner Weise eine echte Kampfansage wäre. Aber wie gesagt, die Saison ist Bayern so eine Wundertüte, nur dank der Stabilisierung denke ich schon. Also mein Tipp geht da so Richtung 5-1.
Aber auf welches Spiel würdest du dich mehr freuen? Jetzt auf Bayern gegen Leverkusen oder auf Bayern gegen Dortmund?
Bayern gegen Leverkusen, einfach weil es fußballerisch das neben Leverkusen gegen Stuttgart, glaube ich, die fußballerisch spannendsten Spiele sein werden.
Aber da kriegen doch die Bayern einen auf den Sack.
Nee. Das ist noch nicht klar. Nein. Wir haben ja unser zentrales Problem gelöst. Wir haben da einen neuen Stern mit Pavlovic. Wir haben, ich glaube, beim letzten Mal, als ich bei dir oder bei euch beiden war, über Kimmich sehr ausführlich gesprochen, wo ich sagte, er überfordert sich selber, indem er versucht, überall zu sein. Und diese Zeit ist ja jetzt vorbei. Also er hat seinen Platz rechts außen hinten gefunden oder ist für ihn gefunden worden. Und ich denke, das bleibt auch so. Und das funktioniert auch sehr gut. So wie er zum Beispiel gegen Mbappé gespielt hat, so wie er es schafft, da seinen Tempomangel meistens auszugleichen durch Stellungsspiel und Hilfe der Mitspieler. Er meckert nicht, macht öffentlich keinen Druck, als alles irgendwie anders sein müsste. Er freut sich mit der gesamten Mannschaft und da ist, glaube ich, eine Riesenbaustelle beseitigt und insofern haben wir da ein großes Problem weniger. Und wie gesagt, es haben sich alle zusammengerauft und wollen noch ein super Finale hinlegen. Und jetzt muss man schauen, ob wir überhaupt Tore schießen können, wenn der Super-Torschütze nicht dabei ist.
Aber das ist noch die offene Frage. Ich widerspreche dir ungern, aber ein zentrales Problem ist nicht gelöst. Wer wird neuer Trainer? Wen wünschst du dir?
Ja, das ist ja für den Sommer ein Problem oder für die eine oder andere Vertragsverlängerung, aber nicht für die nächsten Spiele.
Aber würde es nicht helfen, diese Frage jetzt schon zu beantworten, damit man weiß, wo man hinsteuert?
Das hätte ich nach den ersten ein, zwei Spielen gesagt, als ich die Katastrophenausstellung von Tuchel gesehen hatte, die so sehr destruktiv erschienen, oder auch seine Kommentare danach, aber auch das ist ja vorbei. Er hat seinen rechten Zeh geopfert für oder hat versucht, da mit seinem rechten Zeh den Bock umzustoßen. Und das ist ja bei Bruch des Zehs gelungen. Stimmt. Insofern denke ich, das ist nicht das Problem, in der Tat nicht.
Die Aber Frage nochmal, was für einen Trainer braucht Bayern München jetzt?
Jetzt den wir haben. Ab Sommer, meine ideale Vorstellung ist tatsächlich Xabi Alonso. Das ist jetzt, immerhin kann ich sagen, auch vor der Saison waren sie mein Geheimfavorit. Fantastische Person, fantastischer Trainer, fantastischer Spieler. Ich habe heute auf X einen wunderschönen Freistoß von ihm in den Knick gesehen. Also der begeistert Spieler, Zuschauer und den Verein oder die Vereine, die ihn haben wollen, ohne dass er jetzt irgendwie schon sagt, er will dies oder das, was ich auch sehr klug und angemessen finde von ihm. Aber da geht es ihm vielleicht ähnlich wie Nagelsmann im Sommer. Ja, will ich hier wirklich schon aufhören, wo ich so viel erreicht habe und noch so und so viele schöne Sachen erreichen kann mit dieser Mannschaft. Aber das ist mein allererster Wunsch, ja.
Und so wie es in den Berichten
steht, auch deren erster
Wunsch. Aus Sicht des FC Bayern argumentierst du natürlich ganz Bayern-like, ja. Wenn du gegen eine Mannschaft nicht ankaufst, kaufst du einfach die besten Leute weg.
Naja. Ich hätte mir vorher schon gewünscht, aber das spielt ja keine Rolle. Also da sprichst du auch eine Person an, die mich tatsächlich extrem interessiert. Das ist der Florian Wirtz, der ganz fantastisch mit dem Musiala, das ehemalige Bambi, harmoniert und zusammenspielt. Und vielleicht findet der Florian ja so großen Spaß daran, dass er sich das nicht nur ab und zu mal im Jahr, sondern jede Woche haben will. Das würde mich sehr freuen.
Wobei ja Stand jetzt bei dem immer noch so die Zahl 2025 über allem schwebt, dass er eigentlich dann erst frühestens Leverkusen verlassen will.
Ja, wäre aber nicht zu spät.
Das stimmt auch, vor allen Dingen, weil es dann vielleicht mit dem Karriereende von Thomas Müller auch noch zusammenfällt.
Möglicherweise, ja.
Das Und er wäre auch nicht der erste Spieler, der mit Blick auf das Girokonto dann seine Meinung ändert, ne?
Das ist auch richtig.
Ja. Ja, aber da glaube ich, ist sein sehr senioriger Vater vor und die haben ja, glaube ich, da ein gesundes Verständnis und gucken nicht auf den Maximum der Gelder, sondern auf die Idealverlauf der Karriere. Insofern passt er auch sehr gut zu Xabi Alonso, der ja auch nicht gesagt hat, wenn ich jetzt Trainer werde, muss ich gleich bei einem ganz großen Verein ganz vorne stehen, sondern dass ich da kleinere, in Anführungszeichen, Stationen genommen hat und jetzt durchstartet. Also das ist diese kurzfristige, extreme Geldmaximum funktioniert ja nicht unbedingt auf lange Sicht. Und da ist, glaube ich, da halte ich die für ziemlich klare Köpfe.
Aber es ist ja schon der Hammer, wenn Bayern München tatsächlich Alonso und Wirtz im Doppelpack nach München holen würde, oder?
Ja, aber wer soll dann nächstes Jahr so ein Meister werden?
Aber es würde doch sicher helfen, beispielsweise vor allen Dingen Alonso loszueisen, wenn jetzt Leverkusen tatsächlich das in Anführungsstrichen kleine Triple holen würde, weil mehr kann er im nächsten Jahr mit Leverkusen sicherlich nicht erreichen. Und selbst das zu bestätigen, wäre ja schon schwierig.
Von daher. Eben, also ideal für uns wäre es, na klar. Aber ich gucke ja nicht nur auf uns, sondern auch auf die Bundesliga insgesamt und finde es eine echte Bereicherung, dass nicht immer schon klar ist, auch jetzt noch nicht klar ist, wer Meister wird.
Da glaubst du immer noch daran, dass da noch was passieren kann, trotz der 10 Punkte Stand jetzt?
Können ja. Unwahrscheinlich, aber möglich. Und solange die dicke Dame noch nicht gesungen hat, kann das passieren.
Der Titelkampf ist entschieden, Steffen.
Thomas Müller macht auf Instagram auch noch auf, klappert auch noch ordentlich. Auf geht's Hoffenheim. Der von ihm initiierte Hashtag, der auch dann von Hoffenheim sogar schon beantwortet wurde mit wir geben unser Bestes.
Tatsächlich ist es ja zum ersten Mal seit langer Zeit wieder, dass, dass die Leverkusen noch vor den Bayern spielen. Dann stellen wir mal uns vor, sie stolpern jetzt mal die Leverkusener, was ja theoretisch möglich sein könnte, wenn man zu Hause gegen Hoffenheim spielt, ja. Und beim Abendspiel sind die Bayern umso heißer gegen Borussia Dortmund. Danach wären es noch 7 Punkte. Könnte man dann auch von einem Momentum sprechen wahrscheinlich, ne? Aber dann müsste das letztes Mal langsam passieren. Es ist ja schon Spieltag 27.
Ich sag ja, unwahrscheinlich oder auch nicht mit 80%ig oder 50-50, aber solange das noch nicht passiert ist und durch ist, gebe ich das nicht auf. Nee. Dafür haben wir die letzten Spiele eben zu stabil und gut gespielt. Ja, sonst hätte ich gesagt, nee, guck dir das an, das ist ja nicht mehr besser geworden. Total verkorkst. Ist es ja nicht. Insofern ist doch noch was möglich. Aber dafür brauchen wir einen Torschützen und ich weiß nicht, wie stark verletzt Kane nun wirklich ist.
Ja, das ist Stand jetzt noch offen, das ist noch nicht 100%ig klar. Offensichtlich nicht ganz so schlimm, es scheint so eine kleine Entwarnung zu geben, aber ob er wirklich auflaufen kann, beziehungsweise ob er auch 90 Minuten durchhält, das ist wohl noch nicht 100%ig sicher
zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Mit dem jungen Tell ist ja auch jemand da, der mal treffen kann.
Durchaus in die Bresche springen kann, ja. Wenn wir über Personalien sprechen, müssen wir natürlich auch noch über Alphonso Davies sprechen, dem jetzt ein Ultimatum gesetzt wurde. Er soll sich diese Woche doch entscheiden, ob er das Angebot der Bayern über angeblich 14 Millionen Euro pro Jahr bis 2029 dann annehmen möchte oder ob er den Verein verlassen will, weil er fordert ja angeblich 20 Millionen pro Jahr. Kannst du diesen Poker verstehen und würdest du sagen, Bayern müsste für Davies vielleicht dann doch noch ein bisschen was drauflegen oder klare Kante, 14 Millionen, mehr gibt's nicht?
Also tatsächlich verstehe ich nicht so ganz die Davies-Leute, die sich selbst da so dachten, dass sie da in einer super bequemen Position wären. Ich glaube auch Real Madrid stellt sich da ganz geschickt an, dass sie da nicht in keiner Weise öffentlich sagen, wir holen dich auf jeden Fall jetzt schon. Und die Bayern finde ich schon klare Kante. Ich habe gelesen heute, dass der Berater sich darüber beschwert hat, dass man 7 Monate dann nicht mit ihm geredet hat. Naja, er kann ja auch selber zum Kopfhörer greifen und sagen, so Leute, wir wollen. Und das Argument zieht nicht wirklich für mich. Und Eberl halte ich für jemanden, der da sich auf diese Art nicht unter Druck setzen lassen wird. Und das muss er auch nicht.
Ich liebe Alphonso Davies wirklich, seine Spielweise, seine Geschwindigkeit. Ja. Aber 20 ja. Millionen für einen Linksverteidiger im Jahr, das ist einfach zu viel Geld. Einfach aus. Punkt. Ne? Also Außenverteidiger sind rar gesät, das wissen wir. Aber trotzdem sind 20 Millionen einfach zu viel. Das bezahlst du für einen Torjäger wie Lewandowski, aber doch nicht für einen Linksverteidiger. Also irgendwann hört es doch auf.
Und vor allen Dingen für einen, der dann doch in seiner Leistungsfähigkeit auch in den letzten Monaten und vielleicht auch letzten 2 Jahren doch recht schwankend war.
Ja, aber das waren wir ja alle. Also das würde ich jetzt nicht ihm persönlich vorwerfen. Das war ja, gilt ja für die gesamte Mannschaft und ich denke schon, dass er noch weitaus besser werden kann, als er zuletzt gespielt hat. Und dafür war auch, das muss der FC Bayern selber sagen, zu wenig Kontinuität auf der Vereinsseite da, als dass sich da die Spieler wirklich gut weiterentwickeln konnten. Das würde ich nicht alleine Davies ankreiden.
Kontinuität, das Stichwort wäre natürlich mit der Trainerposition dann etwas, was dann für die nächsten Jahre dann auch mal wirklich solide und aufbauen kann. Max Eberl als Konstante, jetzt als neue Konstante im Verein. Für Uli Hoeneß ist er der Hoffnungsträger, der Bayern in 2-3 Jahren in neue Sphären bringt, hat er neulich mal gesagt. Gibt man ihm so lange Zeit tatsächlich oder überhaupt den Bayern so lange Zeit, jetzt da was zu entwickeln? Man wird doch wahrscheinlich vorher schon wieder nervös, wenn da irgendwas kurzfristig nicht funktioniert.
Also Eberl selber macht einen sehr strukturierten, klaren, nüchternen, strategischen Eindruck, dass er eben wirklich hingeht, so, sich die Mannschaft, die Einzelteile anguckt, genau überlegt, welche Art von Spielertypen und Charakteren wir benötigen oder nicht mehr benötigen. Und da denke ich, nimmt er sich die Zeit und bekommt die Zeit, die er benötigt. Aber diese nervöse Finger, also dass wir jetzt beispielsweise in der WM sagen, oh, guck mal, der Ronaldo hat eine fantastische EM gespielt, vielleicht sollten wir den doch noch mal holen. Solche irrsinnigen Aktionen wird es, glaube ich, mit ihm, also jetzt mal als Extrembeispiel, nicht geben. Mir fällt da, wie hieß er, Renato Sanchez ein, wo das damals so war. Oder ich glaube auch nicht, dass er jemand ist, der das wahre Talent eines Spielers verkennt, wie damals Rummenigge bei Toni Kroos und ein großer Teil der Bayern-Fans. Also da vertraue ich ihm einfach mal eine gute Zeit lang und der soll jetzt erstmal liefern. Und dann können wir
also
sagen,
Kontinuität ist natürlich auch ein relativer Begriff, ja. Es ist nicht lange her, da hat Nagelsmann 5-Jahres-Vertrag bekommen, um Kontinuität auf der Trainerbank zu gewährleisten. Und der Hoffnungsträger hieß Oliver Kahn, der den Verein von innen heraus umkrempeln sollte. Und wir wissen, beides endete doch relativ vorzeitig, relativ schnell vorzeitig. Insofern ist Kontinuität immer relativ. Und zu Max Eberl, ja, sein Vorteil ist, er weiß jetzt, welche Verträge die Konkurrenz hat, in dem Fall RB Leipzig, da war er ja nun lang genug, um da Einblick zu kriegen, aber er ist kein Manager, der bisher die Aufgabe hatte, eine Meistermannschaft oder eine Champions-League-Siegermannschaft aufzubauen. Das hat er noch nie gemacht. Der hatte ganz andere Ziele bei Mönchengladbach. Und jetzt auf einmal hast du größere Töpfe, größere Befindlichkeiten und Eitelkeiten, größere Ansprüche zu managen. Er muss auch zeigen, dass diese Aufgabe nicht zu groß für ihn ist. Ich traue es ihm zu, um da gar keinen Zweifel dran zu lassen. Und trotzdem sind die Anforderungen höher, als er sie bisher in seiner Karriere als Manager erlebt hat. Und da muss er sich erst noch beweisen. Er hat rechts und links, ja, ein paar Leute, die ihm helfen, Rummenigge und Hoeneß, aber auch ein paar Leute, die es schon bewiesen haben, dass sie es können und die auch hingucken, wenn es nicht genauso läuft, ja. Das ist schon eine spannende Aufgabe. Für die Vorschusslobe haben auch andere schon bekommen und sind gescheitert. Er muss jetzt liefern, dass er Meister- und Siegermannschaften aufbauen kann.
Richtig, aber siehst du da jemanden, der unmittelbar als Kronprinz oder Brutus da bereitsteht, um sofort zu übernehmen? Wüsste ich jetzt nicht.
Nein, und das ist auch das Versäumnis beim FC Bayern. Rummenigge und Hoeneß haben das über Jahre, bitte, überaus erfolgreich gemanagt. Sie haben die Nachfolge nicht geklärt. Das hat Rudi Völler in Leverkusen anders gemacht, nämlich mit Simon Rolfes und vor Rudi Völler hat das Rainer Kallmund eben mit Rudi Völler so gemacht. Jemanden rangezogen, der dann automatisch reinwächst in diese Aufgabe. Das haben die Bayern nicht gemacht. Sie hatten abrupten Wechsel, der auch sogar dazu führte, dass Hoeneß sich beschwert hat, dass ihm Oliver Kahn noch nicht mal wirklich richtig informiert hat, was in seinem Verein vor sich geht. Und dieser Generationswechsel ist vom FC Bayern nicht gut gemanagt worden. Deswegen sind die wie der große Bellheim zurückgekommen, um das alles wieder aufzuräumen, was jemand anderes umgeworfen hat. Und müssen jetzt hoffen, dass der ernannte Nachfolger tatsächlich auch so reinpasst, wie sie sich das erhoffen. Aber es ist als Generationswechsel nicht gut gemanagt vom FC Bayern. Einen besseren Kandidaten als Max Eberl sehe ich allerdings auch nicht. Da hast du völlig recht.
Ja, also das ist halt eigentlich schon eine große Leistung, wenn diese Granden dahin sehen, dass sie wirklich endlich sind und nicht unendlich herrschen können und teilen müssen. Also die wahren und idealen Nachfolger und Chefs sehe ich ja eher in vielleicht Lahm und Müller, aber ich weiß nicht, ob die wirklich wollen oder können. Das würde mich aber finde ich sehr spannend. Ob Müller, der ist ja nun mal Bayern durch und durch Trainer oder so ein bisschen Richtung Franz Beckenbauer geht, Trainer oder Präsident oder ich glaube nicht, dass er einfach nur Botschafter und dann Reitbegleiter seiner Frau sein wird. Der ist, glaube ich, zu sehr Fußballmensch, als dass er dann übernächstes Jahr einfach so in Rente geht. Und dann wird's wirklich sehr spannend.
Was sonst noch so los ist.
Spannend bleibt es hoffentlich in der Bundesliga. Also ich freue mich so unglaublich darauf. Wir werden nächste Woche vielleicht mal über den Abstiegskampf reden. Ich finde das ja total spannend, was da unten passiert. Ja, aber dass man jemand anderes Meister wird, wir merken, wie wir uns darauf freuen, auch wenn du, Steffen, das persönlich nimmst als kleine Niederlage, dass die Saison verkorkst ist. Der gemeine Fußballfan, der nicht gerade Bayern-Fan ist, freut sich sehr darüber. Ich bin sogar überzeugt, viele Bayern-Fans freuen sich mal, dass es da einen Wechsel an der Spitze gibt, damit es nicht immer ganz so langweilig ist.
weil es nicht der BVC sein wird. Wenn es der BVB wäre oder werden könnte, dann glaube ich, wäre da noch eine andere Motivation. Also Alonso kann ich es gönnen, aber ich will trotzdem nicht schon aufgeben. Ja.
Der BVB hat einen Gegner, der BVB heißt. Insofern musst du dir keine Sorgen machen.
Und sie haben Gegner, der hinter ihnen noch lauert. Leipzig als Fünfter, nur ein Punkt dahinter. Das Verpassen der Champions League für Dortmund wäre ja wahrscheinlich das absolute Horrorszenario, Steffen.
Nicht für mich.
Für dich nicht, aber für Dortmund.
Ja gut, wenn sie gegen uns verlieren, Leipzig spielt, lasst mich gucken, zu Hause gegen Mainz ist machbar. Ja. Wobei Mainz ja auch nicht gerade im Abwärtstrend ist, aber da ist auch noch Musik drin, ja, in der Tat.
Es ist auf jeden Fall spannend. Also da oben wird ja noch entschieden. Also ich glaube, die Stuttgarter werden sich tatsächlich für die Champions League qualifizieren. Die haben ein Momentum auf einem guten Weg. Dortmund und Leipzig machen den vierten Platz dann aus. Aber es gibt ja noch insgesamt Hoffnung, dass sogar ein fünfter Platz noch der Bundesliga zugeschlagen wird. Dann wäre es ja schiedlich friedlich zwischen Dortmund und Leipzig.
Das werden wir natürlich in den nächsten Wochen noch verfolgen, auch im FIFA-Pitch-Newsletter, werktags, wenn ihr ihn abonniert, unter fifapitch.de. Pitt, am Montag gibt es auch einen neuen Newsletter, oder?
Am Dienstag, Ostermontag.
Am Dienstag, stimmt, es ist Ostern.
Schnau von Ostern, es sind frohe Ostertage und die werde auch ich genießen und werde mir das Spiel genüsslich am Fernsehen angucken, das Topspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und Dienstag geht's dann wieder los mit dem Newsletter. Und würde mich freuen, wenn viele Leute sich da mal anmelden würden. Ist ja kostenlos und da kann ich mich wieder freuen.
Feverpitch.de. Steffen, du freust dich auf den Samstag, auf das Topspiel und hoffentlich aus deiner Sicht dann vielleicht auf den Beginn oder die Fortsetzung der Aufholjagd.
Ja, den Aufschwung, die Stabilisierung und noch viel mehr freue ich mich auf eine sehr gute Champions League-Saison.
Glaubst du, gegen Arsenal ist was drin?
Er will es für den Sternen greifen, deswegen muss ich jetzt wieder das Lied von Star Wars singen. Ja, so.
Vorsicht, Pitt, das kostet GEMA, wenn du das singst.
Achso, ich singe ja nicht, ich summe. Muss man Summen auch GEMA bezahlen?
Ne? Ja, man müsste es ja erkennen, damit die GEMA zuschlägt.
Das kann man nicht erkennen, wenn ich noch nur musikalisch irgendwas im Mund nehme, kann man das gar nicht erkennen. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet.
Ja, das war eine muntere Runde. Ich sage vielen Dank euch beiden.
Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Ciao, ciao.
Schönen Ostertag.
Feverpitch, der Fußballpodcast.